damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trash Talk Patriots. Heute Ausgabe 149, kurz vor einem kleinen Jubiläum. Und ich bin heute nicht allein. Mit mir dabei ist der Justin. Justin, grüße dich.
Hi, Nick, es ist schön dabei zu sein.
Heute wird es besonders schön. Justin, weißt du, was das Beste an dieser Woche sein wird?
Dass ich Urlaub habe?
Wir werden nicht verlieren.
Ach so, okay, guter Punkt.
Wir werden nicht verlieren, wir sparen uns am Wochenende Nerven, außer wir spielen Fantasy-Football und gucken den anderen Teams beim Ballwerfen zu, würde ich sagen. Ja, was haben wir für heute geplant? Wir haben eine, ja, im Endeffekt wahrscheinlich nicht so schöne Folge für eingefleischte Patriots-Fans. Wir haben die Mid-Season Madness. Und das heißt, wir gucken einfach mal, wie lief bis jetzt unsere Saison. Gehen in die einzelnen Units, gucken, was da gut läuft oder lief, gucken, was vor allem auch schlecht lief, gucken ein bisschen nach vorne, was muss verbessert werden. Gehen auch über das Spielfeld hinaus, gucken auf den Coaching-Staff. Und ja, ursprünglich haben wir überlegt, ob wir sie Bi-Week Blues nennen, aber wir müssen dann doch auf die Madness gehen. Und Justin, ich würde sagen, wir fangen direkt damit an. Aber vorher frage ich dich noch, wie hast du am Sonntag das Spiel verfolgt? Weil du warst ja nicht mit in Frankfurt und am Montag auch nicht bei der Aufnahme dabei.
Genau, ich war ja im Urlaub, Schande auf mein Haupt, wie ihr in der Vorbesprechung zum Spiel ja schon angesprochen habt. Genau, ich kam relativ ja kurz vorm Spiel nach Hause. Ich war um 2:30, glaube ich, daheim. Und ansonsten, ich habe mich auf die Couch gepflanzt, habe mir das Spiel angemacht und muss zu meiner Schande leider behaupten, dass ich so Mitte im dritten Viertel, glaube ich, einmal kurz eingeschlafen bin. Weil ja, es war jetzt nicht das spannendste Spiel mit 10-6 am Ende. Natürlich die letzten Drives nochmal gesehen, auch nochmal die Thematik am Ende dann mit Seppi. Das war eine ernüchternde Erfahrung. Mich freut es halt, ich habe es ja in der Gruppe mitbekommen bei uns, dass das Drumherum, vor allem auch für uns als Podcast und auch für die Patriots allgemein, ja schon was Besonderes war und eine tolle Atmosphäre. Auch eine tolle Atmosphäre an sich im Stadion war. Aber das Spiel war halt eher schwächer, kann man ja behaupten.
Es war richtig schlecht, kann ich dir versichern. Wenn du sagst, du bist eingeschlafen, dann war es wahrscheinlich vor den Bildschirmen nicht viel, viel besser als im Stadion direkt. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal auf den bisherigen Saisonverlauf ein bisschen zurück. Und ja, es fing ja gar nicht so schlecht an, ne? Also wir haben zu Hause gegen die Philly Eagles gespielt. Das genau. War das Return-Game von Tom Brady, wo er dann seine Karriere quasi als Patriot beendet hat. Und nach schwachem Start sah es dann doch echt gut aus kurz vor der Halbzeit und wir hätten da was reißen können, oder?
Ja, war ja ein knappes Spiel. Am Ende ging es ja 25-20 für die Eagles aus. Natürlich anfangs Startschwierigkeiten, aber ich meine, das ist, denke ich, verständlich. Neue Offense, neuer OC, das Team relativ jung und man alles ein bisschen zusammengewürfelt. Und ich gebe dir recht, ich bin nach dem ersten Spiel rausgegangen und dachte so, hey, das sind jetzt die Eagles, die waren letztes Jahr im Super Bowl. Meiner Meinung nach immer noch eines der komplettesten Teams der ganzen NFL. Und wir haben eine wirklich solide Leistung abgeliefert, vor allem defensiv ja auch, mit unserem neuen Star dort, mit Christian Gonzalez. Aber ja, das war ein positiver Start. Natürlich schade, dass es am Ende am letzten Drive gescheitert ist. Aber es war der Beginn von Hoffnung, würde ich jetzt mal behaupten.
Und diese Hoffnung wurde weitergeschürt bei dem Spiel gegen Miami, was zwar auch verloren wurde, aber genauso wie das Spiel gegen die Eagles dann doch echt nicht schlecht war. Also das waren zwei Spiele, wo wir knapp verloren haben, beides One-Possession-Games. Und ich würde sagen, das waren mit die zwei besten Spiele der Saison, außer das gegen die Bills, auf das wir später noch zu sprechen kommen.
Ja, das man muss ja sehen einfach, das sind zwei Teams, die ja wirklich auch top aufgestellt sind. Ich meine, die Dolphins-Offense war in der Saison davor schon extrem explosiv und jetzt sogar noch weiterentwickelt. Natürlich auch wirklich ein krasses System, was dort aufgebaut wurde. Und ich meine, wir konnten Tyreek Hill eigentlich abmelden. Gonzalez hat dort einen super Job gemacht. Und ja, es war wieder halt, es hing am letzten Drive. Es war ein knappes Spiel, One Possession. Ja, das ist, war natürlich ärgerlich, 0-2 zu starten, ja, aber wie bei den Eagles, wir sind da mit positiven, viel mehr positiven Punkten raus. Auch Mac Jones sah ja wirklich gut aus. Er hat den Ball gut verteilt, wenig Fehler gemacht und ja, hat sich, man dachte, er fühlt sich sehr wohl in dem offensiven System.
Ja, und kurz zwei, drei Sätze noch zu den Dolphins. Du hast gerade das System angesprochen. Da kann man wirklich sagen, Speed Kills. Also die haben wirklich mit A-Chain, mit Hill, mit Waddle und selbst Mostert haben die da 3, 4, 5 Leute, die wirklich ja, so schnell sind. Die kriegst du als Defense kaum gestoppt. Das ist auf jeden Fall so. Und da finde ich, dass du mit 24 Punkten gut bedient bist. Nur Offense, ne? Offense technisch, wie sich durch die ganze Saison zieht. Es war in dem Spiel sogar ordentlich, aber einfach nicht gut genug. Ja, dann kam die Geburtsstunde des Pharaoh Brown.
Ja. Er ist der Pharao und er war auch dabei.
Der Pharao, genau.
Ja, ja, es war
eigentlich ein furchtbar schlechtes Spiel, ne?
Ich wollte es gerade sagen, ja. Ich meine, 15-10. Ich glaube, dass, wie gesagt, das längste offensive Play und das effektivste Offensivplay war der Touchdown von Pharao. Und sagen wir mal so, war nicht schön, aber gewonnen. 1-2. Man muss auch mal so Spiele gewinnen.
Ja, man gewinnt so Spiele und verliert dann 38-3 gegen Dallas und 34-0 gegen New Orleans. Totalausfall. Das war eigentlich so der Beginn der schlechten Patriots-Saison, würde ich behaupten.
Ja, also es fing ja auch an, ich glaube, gegen die Cowboys hat sich ja Judon dann verletzt gehabt. Dann Gonzalez hat sich ja dann die Woche drauf oder auch in dem Spiel verletzt. Ich bin mir gar nicht sicher. Das ist schon so lange her.
Die sind, glaube ich, ziemlich zum gleichen Zeitpunkt auf der AR gelandet. Das war alles im Zeitraum von einer Woche auf jeden Fall.
Genau, also das war ja natürlich dann zwei herbe Verluste. Aber diese offensiven Probleme, die gegen die Jets angefangen haben sich ja dann bei den Cowboys gegen die Cowboys und gegen die Saints einfach weiter durchgezogen. Ich meine, da war ja keine Offensive anwesend, könnte man meinen. Also die Mac Jones dort mit Fehlern, die O-Line null gehalten, ihm ja keinerlei Möglichkeit gegeben, irgendwie was zu reißen. Das waren schon sehr erschreckende Spiele.
Ja, und weiter ging es dann mit einem 21-17 Loss gegen Las Vegas. Das war eigentlich auch nur eine Fortsetzung von dem, was wir die zwei Wochen vorher gesehen haben, oder drei sogar. Nur, dass der Gegner schwächer war. Und das hätten wir fast sogar noch ausgenutzt. Zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, hat die Mannschaft scheinbar ja schon gegen McDaniels gespielt. Aber immer noch zu gut.
Ja, ich muss sagen, natürlich Cowboys war ja so ein Spiel. So Cowboys ist immer ja ein Contender, im Contenderkreis drin. Das darf man verlieren. Aber ich dachte halt so gegen die Saints und gegen die Raiders, das wären halt Spiele gewesen, wo wir hätten Siege einfahren können gegen Teams, die auf einem ähnlichen Niveau spielen wie wir. Oder in einem ähnlichen Stadium sind von ihrer Entwicklung. Ich meine, wir hatten einen neuen OC, das Team ist relativ jung, neu. Wir dachten, Mac Jones findet jetzt endlich seinen OC, mit dem er halt längerfristig auch planen kann. Aber ja, das war ja einfach nichts gegen die Raiders. Ich meine, die Raiders haben offensiv nichts gerissen und haben gegen uns gewonnen, weil wir noch weniger offensiv was machen konnten.
Was dann besser wurde gegen Buffalo. Heimspiel 29-25 Sieg. Und ja, ich denke mal, ich spreche da jetzt für jeden Patriots-Fan. Wir haben uns angeguckt und uns gedacht, ey, was ist das? Das ist ja eine ganz andere Mannschaft oder ein ganz anderer Siegeswille als in den Spielen zuvor.
Ja, ich verstehe das bis heute auch nicht, weil die Bills sind dieses Jahr sehr up and down, okay, verstehe ich, aber das war ja nicht einfach, wir haben nicht gewonnen, weil wir Glück hatten, sondern wir haben gewonnen, weil wir ja eine perfekte offensive Leistung gezeigt haben. Mac Jones hat viele kurze Pässe perfekt genommen, hat die Receiver gesehen, das Play-Calling war komplett anders, wir haben nicht immer nur auf diese First-Down-Runs gesetzt, sondern halt viel gepasst, viel kurz zwar, aber halt gewollt. Das es war dann wirklich guter Verlauf drin. Wir sind vorangekommen und ich meine, wir haben 29-25 gegen die Bills gespielt und gewonnen. Und wir konnten Josh Allen defensiv ja auch einfach limitieren. Also das war, das Spiel hat gar nicht zum, bis zum dortigen Saisonverlauf gepasst.
Richtig. Was dann aber wiederum gepasst hat, war dann das nächste Spiel, eine 31-17 Niederlage gegen Miami. Und da würde ich sagen, das war eigentlich so standesgemäß, wie man das am Anfang der Saison erwartet hätte. Weil es die Dolphins sind.
Ja, weil es die Dolphins sind. Da hat man dann einfach gesehen, auch durch die natürlich, man muss es ja auch ansprechen, die ganzen defensiven Verletzungen und dann so viele Corners gefehlt, kein richtiger Pass-Rush. Das ist natürlich dann auch einfach dann schwierig und irgendwann laufen sich halt Spieler wie Waddle, wie Hill, wie A-Chain, laufen die sich halt frei und kriegen ihre Situationen. Im ersten Spiel konnten wir sie limitieren und im zweiten Spiel, da sieht man halt einfach, dass die, obwohl sie ja auch dort gegen uns gewonnen haben, dass die Dolphins sich weiterentwickelt haben und gesehen haben, okay, das sind die Punkte, wo wir gegen die Patriots Defense gewinnen können und haben uns ja dann viel deutlicher im nächsten Spiel geschlagen.
Wo man dann auch sagen muss, dass gerade da Christian Gonzalez gefehlt hat. Weil im ersten Spiel hat der Tyreek echt gut unter Kontrolle gehabt. Und im zweiten Spiel, dann war er leider raus. Ja, es ging weiter, die letzten beiden Spiele. Washington 20-17 verloren. Und am letzten Sonntag das Spiel in Frankfurt gegen die Colts. Ja, was haben wir da jetzt? 2-8. Und wo geht die Reise hin? Was denkst du?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich meine, wir sind nicht vor Ort, wir können nicht sagen, wo es hingeht. Vor allem, ich denke, dass wir alle wissen, dass die Saison, glaube ich, nicht mehr viel bringen wird. Das ist halt jetzt leider so. Jetzt geht es also, darum.
Ich weiß, was Bill sagen würde. We're on to New York. Da geht die Reise hin. Das würde Bill sagen.
An sich ist das auch die richtige Einstellung. Man muss jetzt einfach nur vom Spiel zu Spiel denken. Und das Wichtige für mich ist jetzt, finde ich, als Fan oder jetzt auch als unserem Podcast, welche Spieler können sich jetzt in den nächsten Wochen noch rauskristallisieren, die nächstes Jahr noch Teil des Teams sein sollen? Wen verlängern wir? Allen angefangen, muss ich ihn direkt ansprechen, einen Kyle Dagger. Ich bitte darum, dass sie den verlängern. Der spielt eine wirklich, wirklich gute Saison. Und dann auch einen Kendrick Bourne, der jetzt zwar leider verletzt ist, aber halt immer noch unser Receiving Leader ist. der sollte weiterhin, finde ich, Teil des Teams bleiben. Und mit Pop Douglas haben wir einen guten jungen Receiver, der hoffentlich bald den nächsten Schritt machen wird und sich immer weiterentwickeln wird. Und ansonsten, ja, müssen sich Spieler jetzt vielleicht auch aus der zweiten Reihe oder auch gestandene Veteranen empfehlen, um nächstes Jahr Teil der Patriots zu bleiben. Das ist, denke ich, das, worauf wir jetzt gucken müssen. Und dann werden wir sehen, wo wir am Ende der Saison stehen, wie es dann halt auch im Punkto Draft aussieht.
Bin ich absolut bei dir. Ich würde behaupten, dass wir jetzt einfach noch 7 Freundschaftsspiele haben. 7 Testspiele, in denen sich die Spieler beweisen können.
Vollkommen richtig, hast du schön gesagt.
Also Freundschaft gibt es ja nicht auf dem Feld. Ja. Aber Testspiele, sagen wir mal so.
Ja, wir haben erstmal Tryouts. Tryouts sind das jetzt, die nächsten 7 Tryouts.
Gut, mein Lieber, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Units rein und beginnen bei der Offense. Und da würde ich sagen, du hast gerade Kendrick Bourne schon angesprochen. Gehen wir erstmal die Wide Receiver durch. Und eigentlich kann man es kurz machen, oder? Also, wir sagen beide, Pop Douglas und Kendrick Bourne, der Rest ist für die Tonne.
Ja, also, das hast du fast perfekt gesagt. Kendrick Bourne und Pop Douglas sind unsere beiden Receiving Leader und sind auch die einzigen Receiver, die Pop Douglas ja immer noch immer mal wieder kleine Lichtblitze gezeigt haben oder halt oder einfach die besten Receiver auf dem Platz waren. Ein Devontae Parker zeigt nichts. Ein Smith-Schuster, den wir als großen Ersatz geholt hatten, zeigt gar nichts mit 149 Yards in 10 Spielen. Und dann, ja, Jalen Reagor, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und Tyquan Thornton, keinerlei Rolle gespielt. Klar, war auch am Anfang verletzt, aber seitdem konnte er sich auch null empfehlen. Und halt.
Er hat auch drei Spiele gespielt und 3 Receptions gehabt bei 7 Targets. Das ist kein wert, auf den ein Zweitrunden-Pick kommen sollte.
Ja, und Boutte hat ja gar keine Rolle. Hast ja gesagt, er hatte letzte Woche beim Spiel gegen die Colts einen Catch. Das ist super. Freut mich.
Sein einziger in der Saison.
Ja, ist doch besser als gar keiner. Also, muss man auch mal so sehen.
Ja, ein mehr als wir beide, ne?
Ein mehr als wir beide, vollkommen richtig. aber ja, ich meine, der ist ein Rookie. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel groß drüber reden. Vielleicht braucht er noch Zeit, sich zu akklimatisieren. Oder es gibt auch Probleme hinter den Kulissen, von denen wir halt nichts wissen. Das ist halt immer so eine Sache, weil bei Rookies, da kann sich ja immer noch was entwickeln. Aber ja, an sich, Kendrick Bourne, Pop Douglas, das sind die zwei, die ich mitnehmen würde, die weiterhin Teil der Patriots bleiben sollten und müssen eigentlich.
Sind wir uns einig, ja. Parker, ja, kommen wir wahrscheinlich dazu noch in der Free Agency später. Würde ich sagen, Tight Ends, machen wir weiter. Wie schätzt du unsere Tight Ends ein?
Ja, ganz wichtig, erstmal Pharaoh Brown ist ein Steal gewesen, also das ich meine, mit 170 Yards und einem Touchdown stabil. Für die Rolle, die wir für ihn eingeplant hatten als Blocking-Titan, zeigt er schon.
Dafür, dass 95% der Patriots-Fans gar nicht wussten, dass der bei uns spielt, ist das, glaube ich, gar nicht so mies.
Nee, deswegen, super. Hunter Henry weiterhin einfach ein sehr, sehr sicheres Target eigentlich für Mac Jones gewesen. Reißt natürlich keine Bäume aus, aber da würde ich halt auch einfach sagen, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die O-Line nicht genug hält, dass Mac up and down ist und dass halt einfach das offensive System halt irgendwie nicht dankbar ist, um sich irgendwie frei zu schemen. Deswegen sehe ich ihn aber auch als positiv an. Und ja, Mike Gesicki, habe ich persönlich gar nicht so eine große Meinung dazu. 182 Yards hat er, auch ein Touchdown. Ja, okay, also jetzt reißt ja auch keine Bäume aus. Mir fällt das gar nicht so oft auf, dass er noch so viel Catches hatte. Ich finde, er fliegt sehr unter dem Radar. Aber ja, wir haben ihn halt in der Free Agency geholt und er hat ja noch ein bisschen Vertrag. Wie ist deine Meinung zu ihm denn?
Ja, ich glaube, er hat nur einen Jahresvertrag. Ich glaube auch nicht, dass er nächstes Jahr noch bei uns sein wird. Als Tight End Nummer 2 solide, hat auch den Touchdown gegen die Bills gefangen, kurz vor Schluss. Ja, der kann, wenn er da ist, dann geht das. Und ich finde, gerade an Hunter Henry sieht man, wie wichtig einfach der Quarterback ist. Mac Jones hatte in seiner Rookie-Saison im Vergleich zu den letzten beiden Jahren ein richtig, richtig gutes Jahr. Und da hatte halt Hunter Henry an die 10 Touchdowns, glaube ich. Und war das Red Zone Target Nummer 1. Und ich finde, das liegt nicht an Hunter Henry, dass er jetzt gerade nur 3 Touchdowns hat. Ich glaube einfach, das ist das ganze Playcalling. Und auch ein Hunter Henry leidet drunter, dass die Sachen gerade so laufen, wie sie laufen in New England.
Ja, das sehe ich halt auch so. Ich glaube, dass dort viele Faktoren halt zusammenspielen, die halt auch leider dann halt viel Einfluss auf die verschiedenen Spiele haben. Und das merkt man halt einfach, dass halt ein Hunter Henry auch nicht, er kann ja nicht mehr machen als das, was er jetzt tut im Prinzip, weil er braucht ja die Hilfe vom System und halt von Mac Jones.
Genau. Running Backs. Machen wir einfach gleich weiter. Wir haben Montrezl Stevenson, wir haben Zeke Elliott und an Nummer 3 ist schon Mac Jones. Mac Jones hat 96 Yards erlaufen die Saison. Das ist pro Spiel fast 10 Yards. Und er hat ein Average von 3,7. Und jetzt gehen wir mal zu Elliott und Stevenson. Die haben beide einen von 3,8. Was sagst du da dazu?
Ja, also als ich mir die Stats angeguckt habe und gesehen habe, dass Stevenson fast 500 Yards hatte, war ich überrascht. Ich so, okay, 500 Yards.
Kannst du schon zieh mal die 64 ab, die er im Spiel gegen die, was war das? War das gegen die Commanders hatte?
Ja, das war gegen die Commanders. Ja, ich dachte mir so, vom Stat her sieht es gar nicht so dramatisch aus. Aber ich meine, Average von 3,8, 3 Touchdowns. Also es ist halt was anderes, als was wir gewohnt sind. Wir hatten ja jahrelang immer eine sehr, sehr gute Rushing-Offense und immer auch mit verschiedensten Running Backs immer ein gutes Vorankommen. Und es ist halt so viel, viel klein, klein, hat immer so 2-Yard-Run, 3-Yard-Run. Dann kommt mal einer durch, aber es ist halt eher auch die Seltenheit, was natürlich halt auch viel mit der O-Line zusammenhängt, die halt einfach unterirdisch ist.
Das war der perfekte Übergang.
Ja, O-Line unterirdisch.
Das ist, O-Line unterirdisch, ja, was soll man dazu sagen? Wir haben, glaube ich, in 10 Spielen haben wir, lass mich einfach mal schätzen, 8 verschiedene Lines gespielt.
Ja.
Und es gab keine Line, die wirklich eingespielt war. Das einzige Steckenpferd der Patriots ist halt, ja, zusammengebrochen. Es ist ein Schaukelpferd.
Ja, man merkt einfach, es ist keiner da, der Mac Jones beschützt, der die Running Backs, die Wege freiräumt. Es ist halt einfach dramatisch, dass ja gar nichts geht. Also es ist ja nicht besser geworden. Also außer halt gegen die Bills. Das Spiel war, wie gesagt, ja auch einfach, einfach beeindruckend. Da hat er die O-Line ja auch perfekt gespielt. Also das, ich frage mich halt immer, woran es dann da jetzt auf einmal gelegen hat, dass es da perfekt läuft und jetzt seitdem wieder gar nichts. Ja, da muss halt an allen Ecken und Kanten gearbeitet werden, dass dort entweder neue Spieler dazukommen oder keine Ahnung, woran es liegt. Also das ist ja schon einfach dramatisch, weil Mac Jones hat gar keine Zeit. Da ist ja, die kommt, der snappt den Ball und dann ist direkt der Defender vor seinen Augen. Also
da fragt man sich, woran es gelegen hat, ne?
Ja, fragt man sich, woran es gelegen hat. Um wieder ein paar Phrasen rauszuhauen.
Du hast ihn schon angesprochen, Mac Jones. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen unpopulär, beziehungsweise bis jetzt haben wahrscheinlich viele Patriots-Fans dieselben Meinung gehabt wie wir. Aber jetzt kommt eine Personalie. Da wird es ein bisschen zwiegespalten sein. Ja, Mac Jones, ich würde sagen, er wurde am Sonntag komplett enteiert und unter den LKW geworfen. Und ja, für ihn war es das wahrscheinlich.
Ja, hast du perfekt beschrieben. Also, ja, das ist jetzt das dritte Mal gewesen, dass er gebencht wird. Die anderen beiden Male kann man ja eigentlich in der Hinsicht so abschreiben, dass wir halt so weit hinten lagen, dass es egal war, ob er jetzt noch drin bleibt oder nicht. Und er einfach ja auch der beste Quarterback bei uns im Kader ist. Und man nicht will, dass der sich noch verletzt. Deswegen konnte ich es damals verstehen. Aber dieses Mal gegen die Colts wurde er aktiv zum letzten Drive rausgeholt, weil man gesagt hat, nee, wir wollen nicht, dass Mac Jones den letzten Drive macht, sondern Bailey Zappi soll es machen. Und das ist halt etwas anderes als vorher. Ich meine, es ist bis jetzt immer noch kein Quarterback bestimmt, kein Starter bestimmt für nächste Woche, für das Spiel gegen die Giants. Es steht alles in der Schwebe. Was macht man mit Mac Jones? Wie wird er behandelt? Wie sieht es nächstes Jahr aus? Ich meine, er zeigt keine guten Leistungen, was nicht nur an ihm liegt. Das möchte ich auch nochmal betonen, dass das System und die O-Line ihm halt einfach keine Möglichkeit, und die Receiver und alles. Natürlich, er ist in sehr, sehr schlechten Umständen, aber macht halt dazu auch noch individuelle Fehler. Und ich glaube, dass wir ihn verbrannt haben mit diesen 3-mal Benchen und diese ganze Kritik, die ja immer wieder herrscht. Und das ist, denke ich, was wohl gewesen, leider gewesen ist für ihn bei uns bei den Patriots.
Genau. Ich habe ja gesagt, oder ich hatte lange meine schützende Hand über Mac Jones. Ich habe gesagt, im ersten Jahr, im Rookie-Jahr, unter Josh McDaniels hat er echt gut funktioniert. Kam dann auch über Umweg in den Pro Bowl, weil einige abgesagt haben, aber unverdient war es trotzdem nicht. Dann kam die Saison, die glorreiche Saison mit Matt Patricia als OC und Joe Judge als Quarterback-Coach. Ganz ehrlich, da bekommst du ja als Quarterback, der ein Jahr erst da ist, kriegst du ja mal richtig einen zwischen die Beine geschlagen. Ja. Das ist sehr, sehr schlecht für ihn. Dann sucht er sich extern Hilfe für sein Quarterback-Play und kriegt dann nochmal die Rüffel von Bill Belichick und Co. Ja, also ich habe das Gefühl, mehr denn je, dass Mac Jones nie wirklich Rückhalt hatte bei den Patriots als Quarterback, außer vielleicht am Drafttag und vielleicht von Josh McDaniels.
Ja, es ist, ich glaube, eine sehr ambivalente Beziehung, die dort herrscht. Wie du gerade sagst, seine Rookie-Saison war wirklich, wirklich gut. Ich persönlich war jetzt nie der größte Fan von ihm. Aber er hat mir bewiesen in seiner Rookie-Saison, hey, Das ist ein Quarterback, mit dem er arbeiten kann, der sich weiterentwickeln kann, der natürlich Hilfe braucht vom System und von seinen Mitspielern, aber der, wenn er die richtigen Situationen kommt, sein Spiel runterspielt. Wirklich und einfach solide ist. Und das war auch vollkommen gut. Ich war auch wirklich zufrieden damit und bin dann ja auch positiv in die zweite Saison rein. Und dort wurde er ja einfach, da wurde ihm einfach ein Bein gestellt mit diesem offensiven Stuff und dem System, wie du es gerade perfekt gesagt hast. Und ja, jetzt dachten wir alle, dieses Jahr mit Bill O'Brien wird es besser, weil mal wirklich jemand, der offensiv coacht, als OC angestellt ist nach McDaniels. Aber ja, mit diesen ganzen Hin und Her, mit diesem Benchen, mit diesem einfach diesem kein Vertrauen schenken. Also es wirkt ja die ganze Zeit so, jede Niederlage wirkt ja auch einfach, dass er immer weniger Selbstvertrauen hatte, sich immer unsicherer war. Und ich glaube, man liest ja jetzt überall, er hätte den Rückhalt im Lockerroom verloren. Und das macht natürlich, also ist ja nicht positiv zu sehen. Also und da sieht man, denkt man sich ja auch wahrscheinlich, ja, jetzt ist es wohl an der Zeit, weiterzuziehen. Auch für ihn wäre es vielleicht am besten.
Ja, und das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass es Berichte gibt, dass er den Lockerroom verloren haben soll. Im Normalfall würde sich dann ein anderer Spieler, wie zum Beispiel David Andrews, der sein Center ist, der jahrelang im Team ist, oder irgendein Team-Captain, würde sich eigentlich melden, würde sagen, nee, das ist nicht so. Ja? Mhm. Aber da hört man gar nichts. Ich glaube, da ist was dran an den Gerüchten und
tut mir sehr leid für ihn halt.
Absolut. Ich mag Mac Jones sehr, aber man hört oft, man liest oft, ja, aber er hat doch eine gute Completion Percentage und er hat auch ganz gute Stats. Ja, also er wirft halt fast nur Screenpässe und deswegen hat er eine gute Completion Percentage. Ne? Das ist halt einfach so. Er hat ein Average pro Pass von 6,3. Das ist nicht mal ein First Down. Und wenn dann dazu kommt, dass jeder Rush nicht mal 4 Yards hat, das ist nicht umsonst, haben wir so wenig First Downs. Er hat 203 Yards pro Spiel. Und jetzt klappe ich mal den anderen Tab auf und würde sagen, CJ Stroud hat knapp 300 Yards pro Spiel. CJ Stroud hat 15 Touchdowns und 2 Interceptions und Mac Jones hat 10-10. Also das ist schon ein krasser Unterschied und der eine ist im dritten Jahr und der andere ist im Rookie-Jahr.
Ja, CJ Stroud, kann man einfach kurz sagen, extrem beeindruckend, was er da einfach abliefert. Meinung nach auch im Moment Offensive Rookie of the Year. Also da gibt es, glaube ich, keinerlei Bedenken. Und ja. Ich bin jetzt mal so ein bisschen bold, würde sagen, also das wird nicht passieren, aber man kann ihn sogar ein bisschen in die MVP-Diskussion mit reinwerfen, weil wer hätte gedacht, dass dieses Texans-Team, das davor mit Davis Mills aufgelaufen ist und ja einfach eigentlich als eins dieser Teams angesehen wurde, das nächstes Jahr wieder einen Top-10-Pick hat oder Top-5-Pick hat, jetzt mit 5 und 4 müssten sie jetzt stehen. Nee, 6 und 4. 5 und 4, 6 und 4. Und ja, einfach Playoff-Ambitionen hat. Im ersten Jahr mit einem Rookie-Headcoach, mit einem Rookie-Quarterback, einem Team, was wirklich super jung ist, das nicht die größte Qualität hat, aber einfach auch perfekt gecoacht ist, offensiv wie defensiv. Und da sieht man ja, was einfach zu machen ist. Ich meine, vergleichbar ja auch mit Mac Jones in seinem ersten Jahr. Wir sind in die Playoffs gekommen mit Mac Jones in seinem Rookie-Jahr. Er hat eine super Saison hingelegt. Und dann, ja, hat sich ja alles für ihn geändert. Wir haben neue OCs bekommen und wieder einen neuen OC dieses Jahr. Es ist halt diese Kontinuität und ich denke mir auch, dass nächstes Jahr Houston vor allem vielen Receiver oder noch in die Verbesserung der Line stecken würde oder in Titans, um Stroud bei seiner Entwicklung zu helfen. Und was haben wir gemacht? Wir haben zwar, ja, Hunter Henry und Jonnu Smith damals verpflichtet. Jonnu Smith ist wieder weg und performt woanders. Ja, wir haben Kendrick Bourne, wir haben Nelson Agholor geholt. Aber Nelson Agholor ist schon wieder weg. Kendrick Bourne ist noch da und der ist der Einzige, der Leistung bringt. Das ist halt einfach, wir haben ihm ja nicht die Hilfe gegeben, um sich weiterzuentwickeln, vom Personal sowie vom System her.
Genau, wir reden jetzt auch nicht gerade zufällig über die Texans. Wir haben uns kurz vor der Aufnahme überlegt, welches Team könnte das Team sein, dem wir als Patriots am nächsten kommen sollten eigentlich in der Saison. Und da haben wir uns jetzt auf die 5-4 Texans festgelegt. Die hatten ihre Bye-Week schon. Deswegen
stimmt, die hatten schon ihre Bye-Week.
Und wenn man da sieht, wer die Bälle fängt, ein Nico Collins, der Rookie ist, ein Tank Dell, der Rookie ist, ein Noah Brown, der ja eigentlich von der NFL-Resterampe aufgekratzt wurde, ne? Ein Dalton Schultz, der aussortiert wurde bei den Cowboys, Robert Woods, der mittlerweile auch schon zwischendurch mehr oder weniger fast schon raus aus der NFL war. Das sind alles Namen, die rein vom Namen her nicht wirklich an unser Receiver-Korb rankommen, meiner Meinung nach.
Und ja, ich meinte, wir haben einen Devante Parker. Das ist ja schon genau, ein Name.
Genau, wir krebsen uns da mit Parker und Juju zum Beispiel ab. Ne? Das ist schon echt extrem, was wir da im Rückstand sind. Ne?
Ja, das ist schon. Ich frage mich halt einfach, wie das Personal ist ja, wie gesagt, an sich auf dem Papier nicht schlecht. Da muss ja irgendwas im System ja falsch laufen. Und wir haben ja, denke ich, alle das Video ja gesehen. Ihr habt es ja, glaube ich, auch in der Folge angesprochen, wo Bill O'Brien Mac Jones ja wirklich faltet an der Seitenlinie. Ich weiß halt nicht, ob es nicht nur an den Spielern liegt, sondern halt vielleicht auch einfach daran, an der Ideenlosigkeit des Systems, weil wir werfen immer noch extrem viele Screens, die nicht funktionieren. Wir machen ganz viele First-Down-Runs, die nicht funktionieren. Und kommt keiner auf die Idee, dass man mal was ändern sollte. Also man sieht ja zum Beispiel, ich möchte es jetzt einmal kurz betonen, Sam Howell ist Passing-Yards-Leader. Und der ist der am meisten gesackte Quarterback in der NFL. Natürlich auch teilweise seine Schuld, weil er den Ball zu lang hält. Aber er hat ja auch eine beschissene O-Line. Und trotzdem ist er der Passing-Yards-Leader und wirft ja auch teilweise Bälle, die echt krass sind. Natürlich hat er auch bessere Receiver, McLaurin und den zweiten habe ich gerade vergessen.
Dodson ist da, Curtis Dodson, Samuel stimmt. Ist da.
Das ist genau. Das sind natürlich bessere Waffen jetzt nochmal als wir, aber dort wird ja auch ein bisschen drum herum gearbeitet, um auch Sam Howell einfache Completions zu geben. Einfache Bälle, die er halt anbringen kann, damit der Drive halt weiterläuft. Und das bekommt Mac halt nicht. Manchmal nimmt er natürlich auch diese Bälle nicht und macht dann halt auch individuelle Fehler. Aber ja, es ist halt keine Veränderung vorhanden, weil ich meine, du stellst einen Seppi dahin, Seppi macht genau die gleichen Fehler wie Mac Jones. Jetzt, keine Ahnung, ich persönlich würde jetzt mal Will Greer gerne sehen, aber ich denke nicht, dass es groß anders da laufen würde mit Will Greer.
Das nehme ich direkt als Übergang. Wen siehst du gegen die Giants an der Center?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, dass
es... Ich glaube nämlich, das wird der Letztgenannte sein von dir eben.
Denkst du, dass es Greer ist? Ich glaube, das wäre zu einfach. Weißt du, was ich meine?
Seppi?
Ja, ich denke, dass es Seppi ist. Ich denke, Seppi wird starten, Greer auf der 2 und Mac Jones als Third Quarterback. Weil ich denke, keine Ahnung, dass jetzt so einen kompletten Change zu machen, das passt irgendwie nicht zu uns, zum Coaching-Stuff und sowas sich einzugestehen, dass wir jetzt mal auf ein komplett unbeschriebenes Blatt, also ein unbeschriebenes Greer jetzt auch nicht, aber auf einen komplett neuen QB setzen, sondern denke, dass wir mit Seppi beginnen werden. Und dann wir später vielleicht Will Greer sehen werden. Also das sehe ich, denke ich, als Szenario für gegen
also,
die Giants.
Also glaubst du auch, dass Mac Jones vom, ich sag mal, potenziellen eingeredeten Tom Brady-Nachfolger zum Emergency Quarterback wird?
Ja, mir tut das auch leid. Also das ist wirklich echt schade. Und das Team hat ihm halt einfach, er ist verbrannt. Ich meine, ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Ich meine, ich bin, komme aus dem Fußballjahr, ich bin Torwart gewesen. Und Torwart ist ja auch eine ähnliche Position, wo du bist entweder Held oder Arschloch. Es gibt halt nichts dazwischen groß. Und ohne den Rückhalt vom Team, von deinem Coach, wenn mal ein Fehler passiert, der dich aufbaut und dich wieder in die Spur bringt, kommst du halt nicht mehr voran. Und Mac Jones hat sich ja im Prinzip von den ersten zwei Spielen, wo er wirklich noch gut war, von Fehler zu Fehler zu Fehler, der passiert ist, der nicht nur wegen ihm passiert ist, sondern einfach die halt passiert sind, immer wieder, immer, ist er immer weiter gefallen von seiner Leistung, bis zu diesen dreimal Benchen und sogar jetzt in diesem letzten Drive Benchen. Also das war ja schon einfach krass. Und ich hätte auch kein Selbstvertrauen mehr, wenn mir sowas passieren würde. Ich wäre auch am Ende.
Ja, und ich finde, man merkt das auch. Man merkt es an seiner Körpersprache. Und natürlich ist es auch nicht hilfreich, wenn ein Bill O'Brien dann vor ihm steht. Ich glaube, es war das zweite Viertel und ihn anschreit. Mac Jones ist, glaube ich, ein sehr sensibler Typ und mit ihm musst du anders umgehen.
Ja, das habt ihr ja auch angesprochen gehabt in der
Folge. Genau, der Frank hatte das, hat das erwähnt. Genau, richtig.
Genau, das ist, ja, man muss halt wissen, mit wem man da vor sich sitzen hat. Um das nochmal aufzugreifen, was Frank gesagt hat, er ist halt kein Tom Brady. Es ist natürlich schwer für einen jungen Quarterback in so ein Team zu kommen, nachdem Tom Brady dort war. Man muss halt sich auf die Spiele anpassen, auf eine neue Generation, die haben anderes Mindset, andere Probleme und da muss man halt versuchen, mit denen zu arbeiten und nicht nur gegen sie und immer die Probleme dort zu suchen, sondern halt sich auch Sachen einzugestehen und vielleicht zu sagen, okay, man setzt sich zusammen und versucht es auszuarbeiten.
Gut, mein Lieber. Ich würde sagen, wir packen jetzt mal die Glaskugel aus. Und du weißt, worauf ich hinaus will?
Ja.
Wir gucken mal, wer der Neue sein könnte. Wer könnte unser Quarterback sein, der uns nächstes Jahr zum Super Bowl führt?
Nein. Okay.
Bold. Also bold. Wir sind uns wahrscheinlich sicher, Tom Brady wird es nicht sein. Mac Jones wird es auch nicht sein. Ist es Kyler Murray vielleicht?
Als du mir das geschrieben hast, musste ich saß in der Uni und dachte mir so, ach, geile Frage, geiler Punkt.
Ja, also kurz dazu. Es gibt ja Gerüchte, dass Kyler Murray eventuell nächstes Jahr nicht mehr bei Arizona Quarterback ist. Diese Ehe soll so ein bisschen gescheitert sein, einfach weil es keinen richtigen Ertrag gab. Cliff Kingsbury musste auch gehen. Das war der damals Kyler Murray geholt hat und dafür Josh Rosen in die Wüste geschickt hat. Und ich komme am Sonntag so heim vom Stadion und gucke dann Red Zone und denke mir so, Alter, geiler Kyler. Hat richtig Spaß gemacht, sein Comeback. Und wäre das nicht jemand?
Also ich sag mal so, das Comeback war sehr, sehr beeindruckend. Das muss ich sagen, nach so einer Verletzung, vor allem so mobil, so uneingeschränkt und sehr sicher ja auch zurückzukommen, ist krass. Habe ich nicht erwartet. Aber ich glaube, wir würden uns in der Entwicklung unseres Teams krass behindern, wenn wir ihn jetzt holen würden. Nicht, weil er nicht ein guter Quarterback ist, sondern weil er halt einfach einen dicken Vertrag hat. Wir müssen diesen Vertrag übernehmen. Wir belasten uns finanziell, also vom Capspace direkt krass und müssen dann drumherum, um diesen Vertrag drumherum arbeiten. Und wenn wir wirklich einen neuen QB holen, gibt es für mich persönlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir holen uns einen günstigen Veteranen, der als Übergangsquarterback erstmal agiert und wir entwickeln noch jemanden, der vielleicht in Runde 2 oder 3 gepickt wird. Oder, ich meine, wir sind im Moment ein Top-3-Pick, Top-5-Pick. Wir investieren einen Pick in einen Quarterback und holen uns dort ein neues, junges Talent, das dann halt das Zepter in die Hand bekommt.
Das wäre wiederum der klassische Weg, den ich auch unterstützen würde, dass man einen Rookie-Quarterback für kleines Geld hat. Siehe Brock Purdy, siehe Josh Allen war einer, Tua war einer, CJ Stroud ist einer. Also Trevor Lawrence, alle die Jungen, die halt früh gepickt worden sind in den letzten Jahren. Die Alternative hast du gerade erwähnt, ein günstiger Veteran. Und da frage ich natürlich direkt, hast du da einen im Kopf?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe was Witziges auf Twitter gelesen und sagte mir so, komm, du hast mir das, glaube ich, geschrieben, wir holen uns einfach Joshua Dobbs. Ich meine, das ist schon beeindruckend.
Das was kam er da im von Moment, mir, richtig.
Das kam von dir. Das ist schon witzig, was er da im Moment abzieht. Und als Übergangslösung gibt es bestimmt schlechtere Möglichkeiten. Und es wäre bestimmt ganz spannend, ihn da mal einzusetzen. Aber lass mal Dobbs außen vor. Wen könnte man
holen? Ich hab was.
Ja,
wenn Joshua Dobbs zu den Patriots kommt als Starter, werde ich mir meine Augenbrauen abrasieren.
Leute, ihr habt es hier gehört in Folge 149. Ich werde es mir auch in jede Notiz schreiben. Wenn Joshua Dobbs zu den Patriots kommt, werde ich das eigenhändig übernehmen. Also
als Starter nächstes Jahr, ne? Also das, okay, das muss dazu gesagt sein. Ne?
Ja,
nicht irgendwie als dritter Quarterback oder so.
Das aber ist, muss er das erste Saisonspiel starten oder kommt das vielleicht auch erst, wenn er so Woche 5 startet oder so?
Der kann auch in Woche 5 dann starten, wenn sich Drake May vielleicht verletzt.
Klopperfolz, bitte sag das nicht. Und ich möchte Michael Penix Jr. Danke.
Das wollte ich nur. Das war der Übergang zum kleinen College Talk, Draft Talk. Welche Quarterbacks haben wir denn nächstes Jahr im Draft, mein Lieber?
Ja gut, Caleb Williams haben wir, dann haben wir Drake May, wir haben Michael Penix Jr., wir haben Bo Nix, wir haben Jaden Daniels von LSU, wir haben Quinn Ewers, wenn er nicht noch ein Jahr im College bleiben sollte. Dann, ich habe bestimmt gerade jemanden vergessen.
Sanders?
Bo Nix. Sanders, der wird aber auf jeden Fall ins College zurückgehen. Das wurde jetzt schon mehrmals in den Medien behauptet.
Zurück zu Papa.
Haben wir. Bo Nix haben wir. Penix Jr. haben wir. Dann gibt es noch Riley Leonard von Duke, der ist ganz spannend. Das ist so ein kleiner Josh Allen-Verschnitt vom Prototype her. Der wird aber wahrscheinlich, weil er dieses Jahr viel verletzt war, auch nochmal ins College zurückgehen. Matt Pratt von Tulane haben wir da noch. Dann haben wir noch. Boah, das ist eine Menge. Es ist eine geile Klasse,
gibt,
muss ich sagen.
Es gibt sehr viele, aber wer kommt denn für die Patriots in Runde 1 oder 2 in Frage? Also, oder wen würdest du gerne sehen, sagen wir mal so. Also Caleb Williams sind wir uns, glaube ich, sicher, er ist die Nummer 1. Also da haben wir
noch Chancen,
wenn wir an die 1 gehen.
Ah, J.J. McCarthy, den wollte ich noch erwähnen, von Michigan. Das ist der Einzige, der mir gerade auch eingefallen ist. Genau, J.J. McCarthy. So, wer ist für uns attraktiv? Also wir werden, denke ich, irgendwo zwischen Top 3 und Top 5 Pick hier irgendwo picken. Caleb Williams wird, denke ich, außerhalb unserer Reichweite sein. Das wird der erste Quarterback sein, der vom Board geht. Falls nicht noch irgendein Hype kommen sollte für einen anderen Quarterback. Logischer Pick ist natürlich Drake May. Der ist Redshirt Sophomore, wenn ich es im Kopf habe. Sehr jung halt noch. Und seit 2 Jahren Starter bei North Carolina und liefert dort schon ordentlich ab. Also es ist schon sehr, sehr beeindruckend, was er da macht. Und dann halt Michael Penix Jr., also diese beiden würde ich in unserer Richtung sehen. Also Anfang Runde 1, wenn wir wirklich eine Runde 1 holen sollten, Drake May oder Michael Penix Jr. Michael Penix ist halt, spielt seit 2 Jahren eine sehr beeindruckende Saison. Probleme sind da halt, er ist ein bisschen älter und der hatte gewisse Verletzungshistorie schon hinter sich, was ja viele NFL-Teams hier oftmals abschreckt, obwohl er jetzt seit 2 Jahren, wie gesagt, vollkommen verletzungsfrei ist.
Sehr gut, sehr gut. Ja, das sind auch die 2 Namen, die ich fühlen würde. Drake May auf jeden Fall ein Top-5-Pick, wahrscheinlich eher Top-3 wahrscheinlich. Und Penix stand jetzt, ohne dass noch ein Hype kommt, wahrscheinlich Top-15, ne, vielleicht?
Ja, das sehe ich als realistisch an.
Aber Quarterbacks gehen ja in der Regel eher früher, von daher, außer vor 2 Jahren, als mit Malik Willis, der Highland irgendwie in Runde 3 zu den Titans ging und da völlig untergegangen ist bis jetzt.
Ja.
Gut, würde ich sagen, das war die Offense, das war Quarterback, das war Mac Jones und der Draft. Defense. Und da kann man ja zum Glück beruhigt sagen, unsere Defense performt ziemlich solide. Also es ist nicht so wie letztes Jahr oder wie vorletztes Jahr, natürlich auch den Verletzungen geschuldet, aber wir haben trotzdem eine Defense auf dem Feld, die funktioniert, die natürlich auch demotiviert ist, ist ganz klar, wenn du ungefähr 2/3 des Spiels auf dem Feld stehst, bist du irgendwann demotiviert und platt. Aber ja, ich würde sagen, das hat Bill auf jeden Fall noch im Griff, die Defense.
Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Natürlich gibt es ein paar Schwächen. Ich denke, die erste Schwäche überlasse ich dir, indem du eine schöne Stat erzählst.
Oh. Matthew Judon ist seit Woche 4 raus und führt immer noch die Sex-Statistik mit 4-6 an.
Ich danke dir.
Die interne. Die interne.
Die interne. Das ist natürlich sehr hart.
So, ich hau noch einen dazu. Wir haben in der ganzen Saison 18-6 bis jetzt. Das ist 1,8 Sack pro Spiel. Und es gibt zwei Spieler, die alleine oder die zusammen mehr haben als wir komplett. Und das sind die beiden Sack-Leader, Danielle Hunter und Myles Garrett. Die haben jeweils 12, ne? War das, glaube ich.
11, beide 11. 22 beide 11. zusammen. Ja. Das ist schon krass. Wahnsinn. Ja, im Pass-Rush fehlt es halt. Man merkt halt, dass Judon fehlt, weil es fehlt sozusagen die starke Nummer 1, die einer guten Nummer 2 halt hilft, weil halt diese viel gedoppelteamt wird. Und dadurch, dass wir halt mit guten Zweien oder guten Dreien wie Josh Uche oder wer ist noch im Moment in der Line?
Und Fernie Jennings ist dabei zum Beispiel.
Genau. Das sind DJ halt nicht Weiss. Das sind halt nicht die du halt so krass limitieren brauchst wie einen Judon, sondern die du auch mit deinen Tackles ja einfach so unter Kontrolle bringen kannst. Und dadurch passiert halt dort wenig. Dafür sehe ich aber unsere Linebacker als relativ gut an, mit Tawai und Bentley, die beide wirklich auch eine gute Saison spielen. Safety, Dagger, perfekt. Dann Cornerback, gut. Gonzalez leider verletzt, ja, aber bis zur Verletzung war es der richtige Pick. Und ich denke, dass er nächstes Jahr auch gestärkt und fit wieder zurückkommen wird. Peppers spielt auch okay. Bryant sehe ich nicht so. Ist okay. Eher schlechter. Gut, jetzt haben wir ja JC Jackson wieder. Ist bei mir jetzt auch noch nicht so krass aufgefallen in der Defense. Aber im Großen und Ganzen ist es eine solide Unit. Auch klar, wir haben jetzt wieder einen Cornerback verloren mit Jack Jones,
genau,
der entlassen wurde. Da haben jetzt auch die News mittlerweile mal eingepackt. Jack Jones wurde entlassen und wurde von den Raiders geclaimed.
Genau, der zweite Teil, den haben wir noch nicht untergebracht. Ja, klar, jemand mit einer Waffe am Airport im Handgepäck muss natürlich nach Las Vegas. Es ist ein Dream-Match, ne? Es muss passieren.
Du bist gemein. Ich sehe, wir bekommen.
Okay, Ärger. Dann sage ich einfach, ein ehemaliger Patriot muss nach Las Vegas, definitiv.
Besser.
Auch wenn McDaniels nicht mehr da ist. Ja. Ich sehe es ähnlich wie du. Ich finde, dass wir im Pass Rush vor allem auf den Außenseiten, auf den Edges, sage ich mal, dass wir da Nachholbedarf haben, dass Judon auf jeden Fall fehlt. Dafür muss ich sagen, gerade vorne im Zentrum auf Nose Tackle, Defensive Tackle, Christian Barmore. Der war ja eine kurze Zeit verletzt in der Saison. Und seitdem finde ich, der ist richtig gut. Der ist richtig gut. Und ich finde, dass der auf jeden Fall ein Pfeiler für die Zukunft ist.
100%. Also, der ist ja auch noch auf seinem Rookie-Vertrag, oder?
Ja. Genau. Ja,
da haben wir auf jeden Fall einen für die Zukunft. Das sehe ich schon auch genauso.
Dann hast du gerade die Linebacker angesprochen. Ich finde auch mit Bentley und Tawai, der hat sich sehr, sehr weit entwickelt. Also mit den beiden könnten wir auf jeden Fall noch Spaß haben. Auf Safety, Kyle Dagger ist für mich ein zukünftiger Team-Captain. Wir haben es vorhin schon erwähnt, den musst du eigentlich verlängern und eigentlich musst du ihn schon längst verlängert haben.
Ja, das ist mein Problem im Moment, worüber ich mich sehr, sehr ärgere, weil wir sind jetzt mitten in der Saison, wir wissen, wo wir stehen, was für ein Team wir sind. Und jetzt muss der Punkt beginnen, wo du die Spieler, die wirklich seit Anfang dieser Saison abliefern, verlängern musst. Die vor allem, wenn die auslaufende Verträge haben. Und Dagger muss jetzt in den nächsten Wochen folgen. Also ich hoffe, dass das jetzt auch bald passiert.
Bin ich bei dir? Du musst eigentlich jetzt schon wissen, wie dein Team nächstes Jahr aussehen soll. Und die Spieler, die da sind, die kannst du jetzt eigentlich schon verlängern, auf jeden Fall. So geht es uns auch bei Mike Onwenu, der gerade Tackle und Guard gleichzeitig spielt. Mal so, mal so. Den solltest du eigentlich auch verlängern. Ja, im Defensive Backfield. Peppers gefällt mir sehr, sehr gut. Der hat die richtige Einstellung. Der hat die krassen Tackles. Also hat mit die besten Tackles. Und da sind wir bei einer weiteren Schwäche aktuell. Tackling ist eine Katastrophe bei uns. Der erste Kontakt mit dem Gegner, der ist meistens so, dass jemand von uns abprallt und der Gegner weiterläuft. Ne? Das ist ganz, ganz schlecht. Ja, Peppers ist für mich auf jeden Fall eine Wucht. Den würde ich sehr, sehr gern weiterhin bei uns sehen. Kyle Dagger, wie gesagt, auch. Ja, ich finde tatsächlich, Cornerback wird leider doch nochmal zu einem Need für uns in der Offseason. Ich glaube nicht, dass JC Jackson die Zukunft ist. Bei dem muss es ja auch ein paar Schwierigkeiten geben. Er war wohl auch zu spät zum Training und sollte sich eigentlich beweisen und ist deshalb auch nicht mit nach Deutschland geflogen. Also da gab es auch ein paar zwischenmenschliche Probleme. Jack Jones ist jetzt weg. Miles Bryant hast du gerade angesprochen, ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Dann ist noch ein Sean Wade da und Marcus Jones ist auch noch da, genauso wie Jonathan Jones. Das sind zwei, auf die gebaut werden muss. Muss ist richtig. Und Christian Gonzalez. Also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Cornerback. Ein Cornerback für die Breite, der halt aber auch in der Spitze ganz gut ist. Das kann aber auch ein Veteran sein. Also meiner Meinung nach müssen wir da jetzt nicht im Draft irgendwie was machen. Zumindest nicht früh. Ja, Defense, wie gesagt, keine Top 5 oder Top 10 Defense wie in den letzten Jahren. Aber immer noch sehr solide und für ein Team, was 2 und 8 steht, eigentlich schon fast zu gut.
Stimmt.
Aber wir beschweren uns nicht, ne? Also das ist ja...
Nee. Wir nehmen, was wir kriegen.
Genau, die Defense hält uns ja teilweise halt echt im Spiel. Das muss man dazu sagen.
Ich meine, es waren 10-6 gegen die Colts. Das mit einer anderen Offensivleistung gewinnst du das. Deutlich.
Absolut. Und wir waren 3-mal in der Red Zone und haben einfach keinen Touchdown gescored. Gut, ich würde sagen, wir haken das Team erstmal ab und gehen auf das Coaching. Primär offensiv, da passt es leider nicht. Wir haben halt echt Probleme. Wir haben gedacht, okay, jetzt ist Matt Patricia weg, jetzt kommt Bill O'Brien zurück, der Highland ist da. Ja, scheiße war's.
Ja, so besser kannst du es nicht beschreiben. Ja, also scheiße. Ich weiß noch, wie wir am Anfang der Saison drüber geredet haben, so, ja, jetzt hat Mac Jones endlich mal den Offensive Coordinator, der ihn weiterbringt, dem Stabilität gibt, den ein System gibt, in dem er arbeiten kann. Ja gut, in 10 Wochen wissen wir, dass es das nicht ist. Ist jetzt halt leider so, das können wir jetzt nicht ändern. Wir haben ja kurz drüber gesprochen. Ich persönlich würde dort einen Coaching-Wechsel vornehmen, wenn du den neuen QB holst. Wenn das wirklich der Fall ist, dass wir uns einen neuen QB holen, weil wir gehen ja, wie gesagt, davon aus, dass leider Mac Jones vom Coaching ja verbrannt wurde, dass wir einen neuen QB haben, dann würde ich auch einfach einen neuen OC gleich mitnehmen, dass die beiden direkt beide frisch zusammen und die direkt neu zusammenarbeiten werden. Ich wünsche mir halt persönlich jemanden aus der Shanahan-McVay-Richtung.
LaFleur was einfach ja auch die McDaniel, die waren alle aus demselben Baum, sag ich mal, aus demselben Tree.
Ja, das ist derselbe Coaching-Tree. Es sind natürlich gibt es da mal wieder Unterschiede, wo die Coaches sich dann unterscheiden, aber man sieht halt einfach, dass dieser Shanahan-McVay-Tree einfach die NFL offensiv ja dominiert. Also das ist ja das System, was du bei den Packers siehst, was du natürlich bei San Francisco siehst, wo McVay ja auch ein Teil davon ist bei den Rams, der aber sein eigenes System daraus gemacht hat. McDaniels bei den Dolphins. Dann, wer war es noch?
McVay bei den
Dolphins. Shanahan selber, genau. Also das ist ja schon ein Großteil der OCs oder sagen wir Head Coaches kommen ja aus dieser Richtung. Und ich finde, dass man halt moderner werden muss. vor allem auch viel mehr mit Play-Action arbeiten sollte. Und vor allem, auch wenn wir eine schwächere O-Line haben, gibt es ja Wege, darum herum zu schemen mit Rollouts, mit schnellen und einfachen Completions für den Quarterback, der dann spielt. Also das ist ja, ich denke, das wäre die beste Möglichkeit. Also für mich persönlich fände ich das auch am besten. Wie siehst du das?
Wir hatten das Thema ja schon mal privat, wir zwei. Ich sehe es ganz genauso. Ich finde, dass wir einen sehr, sehr langweiligen Offensive-Football spielen. Dass wir... Es sieht einfach alles so alt aus. Ne? Es sieht aus, als wäre es Football aus Schwarz-Weiß-Zeiten. Also es ist, ja, sehr ideenlos. Also wir laufen zweimal, haben dann Dritter und Sechs, dann werfen wir einen Screen-Pass und mit Glück kriegen wir einen First Down. Es ist sehr, sehr langweilig und ich bin absolut deiner Meinung. Ich würde auch gern frisches Blut sehen, nicht nur auf dem Feld, sondern auch neben dem Feld. Ich glaube, Bill O'Brien hat einen Zweijahresvertrag, aber das wird, glaube ich, auch nicht das große Problem sein.
Nee, denke ich auch nicht.
Ich glaube einfach, es steht und fällt mit Bill Belichick. Wenn Bill Belichick bleibt, wird auch ein Bill O'Brien bleiben. Da bin ich fest davon überzeugt. Und tja, was passiert mit Bill Belichick?
Ich muss sagen, Nichols, heute hier Master auf Überleitung. Also das ist richtig stabil. Ja, was passiert mit Bill Belichick? Witzig, heute auf Twitter habe ich dazu was gepostet gehabt. Es ging darum, wen wir als Coach nächstes Jahr haben werden. Gab dann vier Coaches zur Auswahl. Einmal Bill, einmal Mike Rabel, einmal Mayo und einmal Ben Johnson, den OC von Detroit. Ich habe gesagt, für mich persönlich gibt es zwei Optionen. Entweder wir behalten Bill als Head Coach, verändern dann dort aber, wir holen uns einen neuen OC. Bill Belichick gibt seine GM-Aktivitäten ab und wir holen uns einen externen, neuen, jungen GM irgendwo aus der NFL. Dort, wo gezeigt wurde, dass man modernes Roster-Building betreibt und vielleicht sogar noch ein DC zu Bill Belichick. Natürlich, er macht die Defense super perfekt, aber halt als Unterstützung, der auch vielleicht ein paar neue Einflüsse und neue Ideen mitbringt. Was nichts gegen, wie gesagt, die Defense ist immer noch solide und super gut, das macht er toll. Aber man kann sich ja weiterentwickeln, weil irgendwann ist auch mal eine Zeit nach Bill Belichick. Und dass man sich in der Hinsicht dann halt auch auf Free Agency und Draft halt mal neu aufstellt, mal eine neue Culture da halt mitbringt und sich dadurch halt auch attraktiv macht für andere Spieler, die in der Free Agency vielleicht kommen wollen. Weil man sieht, okay, da ist eine neue, da ist was Innovatives dahinter. Aber natürlich auch immer noch die Angesehenheit von einem Bill Belichick. Die zweite Option ist für mich, war in dem Fall Ben Johnson. Das ist er zeigt in Detroit gerade, wie man ein Team herumreißt. Also ich meine, Detroit jahrelang die Lachnummer der NFL gewesen. Und jetzt 7-2 und einfach krass, was die da offensiv jede Woche zeigen. Mit einem Quarterback wie Jared Goff. Der ja auch eigentlich mehr nur ein Game Manager ist. Und das ist schon krass. Also, das wäre halt mal ein komplett anderes Ding. Wir hätten einen offensive-minded Head Coach, kompletter Culture Change, komplett aufgeräumt. Das wäre natürlich die radikale Variante, würde ich jetzt sagen.
Aber ich würde sagen, I like it. Ich sehe es relativ ähnlich. Ich hatte so einen Hass auf dem Heimweg am Sonntag von Frankfurt nach Hause. Ich hätte, wenn ich Robert Kraft wäre, hätte ich wahrscheinlich Bill Belichick am Sonntag noch entlassen. Einfach weil das war furchtbar. Das war sowas von ideenlos, blutleer und. Ich habe mich ein bisschen beruhigt. Ich habe am Sonntag noch gesagt, schmeißt Bill Belichick raus, gebt Jared Mayo die Chance den Rest der Saison und guckt euch ihn an. Wenn er das Team führen kann, dann bekommt er den Job. Wenn nicht, dann gucken wir nach einem anderen Coach. Aber wie gesagt, ich habe mich beruhigt. Ich glaube nicht, dass Bill Belichick während der Saison entlassen wird. Das würde auch einfach gar nicht zu all dem passen, was Bill Belichick die letzten 20, 22 oder noch mehr Jahre bewirkt hat. So geht man nicht auseinander und das wird auch nicht passieren. Ich glaube aber trotzdem, dass wir nächste Saison oder nächstes Jahr eine neue Ära erleben werden. Ich glaube, wir werden einen neuen Headcoach bekommen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Bill Belichick nochmal zu einem Team geht, was schon einen fertigen Quarterback hat, was ein gutes Team hat, wie zum Beispiel die Chargers, wie zum Beispiel Dallas. Das kann ich mir durchaus vorstellen, tatsächlich. Und dann wären wir an dem Punkt, wo ich auch sagen würde, einen jungen Coach, offensive-minded, das wäre genau das, was ich will. Mit einem Quarterback, der auch mal mobil ist. So ein bisschen, ja, ich sag's nur ungern, aber dass wir so ein bisschen Miami-Vibes bekommen. Das wäre auf jeden Fall was, was ich sehr begrüßen würde. Und wir brauchen definitiv, egal ob Bill bleibt oder nicht, das sage ich schon seit 2 Jahren oder seit 3 Jahren, wir brauchen einen General Manager, weil Bill Belichick kann nicht alles gleichzeitig machen. Er macht GM, er macht Head Coach, er macht die Defense, wahrscheinlich putzt er sogar die Klos. Also das kann nicht der Sinn der Sache sein. Es gibt nicht umsonst so viele Posten in der NFL, ne? Und
Entschuldigung, damit hast du mich kalt erwischt.
Und in Houston gibt es Nick Casario. Der war so lange bei den Patriots, der hat einfach nur auf die Beförderung gewartet. Er hat nie den GM-Posten bekommen. Jetzt macht er so eine gute Arbeit bei den Texans. Als er zu den Texans kam, hat er erstmal alles verpflichtet, was in anderen Teams rausgeflogen ist. Hat evaluiert, passt der zu uns, passt der nicht zu uns, zusammen mit den Headcoaches natürlich. Und jetzt hat er eine Mannschaft da aufgebaut, die hatten einen Draft letztes Jahr, der war Bombe. Die haben CJ Stroud geholt, Tank Dell, Will Anderson,
ja.
Nico Collins, und das sind jetzt nur 4 Stück und die sind alle eingeschlagen. Und wenn wir auf unseren Drafter gucken, das machen wir jetzt mit der Überleitung.
Boah, damn, pow, pow, pow.
Dann haben wir doch richtig ins Klo gegriffen. Also Pop Douglas ist nett. Ne? Pop Douglas erfüllt seinen Zweck, er fängt ein paar schöne Catches. Alles gut. Für einen 6-Runden-Pick, glaube ich, war es, oder doch 7-Runden-Pick sogar. Alles fein. Super, kein Problem.
Was hätten wir mehr von ihm erwarten sollen?
Genau, alles gut. Ich meine, es gab auch schon Wide Receiver, die dann Super Bowl MVP wurden aus Runde 7, ne, bei den Patriots. Aber ja, auch erst nach ein paar Jahren, nicht im ersten Jahr, das muss man dazu sagen. Aber guck mal, was wir geholt haben. Wir haben Christian Gonzalez geholt, top, kein Thema.
Vollkommen richtig.
Keon White. Also ich habe am Sonntag von diesem Spieler nichts gesehen, außer dass er während dem Spiel ständig draußen saß und auf dem Fahrrad Cardio gemacht hat.
Er hat 8 Tackles insgesamt in der Saison.
Ja, in der Saison. Nach 10 Spielen. Ich glaube, okay, er hat nicht alle gespielt, aber das ist nichts. Das ist nichts für einen Zweitrunden-Pick. Mate Mapu, da haben wir uns alle erst gefragt, wer ist das? Dann haben wir uns angeguckt und dann war wahrscheinlich so die Hoffnung, Vater des Gedankens, ach, der ist ja gar nicht so schlecht. Aber so wirklich, Schaden richtet der auch nicht an meinen Gegner bis jetzt. Chad Ryland, da machen wir kurz die Tür auf. Entweder, haben wir da richtig ins Klo gegriffen, mit Nick Folk abzugeben und ihn zu draften, oder er kommt nochmal. Aber ich würde sagen, ich habe die Tür schon auf. Der kann, glaube ich, auch nach der Saison rausgehen aus der Tür.
Ich gebe dir recht. Du hast einen.
Ich wünsche es mir, ja. Ne?
Es ist aber ein Rookie-Kicker. Die brauchen Zeit. Natürlich macht er Fehler, hat ein paar doofe Field Goals verkickt. Aber ich sag mal so, er soll auf jeden Fall nächstes Jahr mal, ich meine, wir haben einen Pick investiert, nächstes Jahr muss er nochmal in die Competition reingehen.
Ja, kann er ja reingehen, klar, aber es kommt drauf an, wer der Zweite ist, ne?
Ja, klar, kommt drauf an, wen wir dann als Competition für ihn holen. Aber ich denke, also ich sehe es wahrscheinlich ein bisschen netter als du. Aber,
ich bin ja auch ein netter Kerl eigentlich.
An sich, ja.
Aber du hattest quasi Nick Folk, der die letzten 3 oder 4 Jahre für dich fast jedes Field Goal verwandelt hat, der neue Rekorde aufgestellt hat. Nur weil er jetzt ein bisschen über der 30 ist, vom Alter her, musst du doch nicht einen neuen holen. Ja, ein bisschen, ne? Musst du doch nicht einen neuen holen, wo du nicht weißt, was du bekommst, einen Viertrunden-Pick investierst, den du an anderer Stelle vielleicht gebrauchen hättest können. Ne? Es erschließt mir einfach nicht, was daraus resultieren sollte. Ne? Und, ja.
Aber mindestens hatten wir ja noch einen guten Special-Teams-Pick.
Ja, Bryce Behringer ist gut. Aber es ist immer schlecht, wenn der Panda dein bester Pick ist.
Zweitbeste.
Ja, okay, Gonzalez. Also Christian Gonzalez ist ja verletzt, aber
Stand jetzt, gut, Douglas ist auch schon ein guter Pick.
Ja,
an sich.
Ja, aber Booty und CD Sau ist auch okay. CD Sau ist auch okay, aber Antonio Mafi ist, kannst du auch, den kannst du zu Walmart stellen. Das sieht doch genauso aus. Der kann die Einkaufswagen sortieren. Das ist, wir draften Jahr für Jahr einfach schlecht. Und der Fabi hat es ja bei dem Trash Talk Patriots Kanal auf Insta in der Story auch geteilt. Der 2022er Draft, schaut ihn euch nochmal an. Katastrophe. Jack Jones und Kevin Harris und Pierre Strong, wie die alle heißen.
Cole Strange.
Cole Strange ist okay, Marcus Jones ist verletzt. Der Rest ist einfach, ja. Entweder schon weg oder, ja.
Ich möchte nur eine Sache betonen noch, um einen Take von mir von damals nochmal raufzuholen. Wir haben Cole Strange gedraftet, obwohl ein George Kalaftis, der wirklich okay ist und gut ist bei den Chiefs als Edge-Defender, nicht gepickt. Und jetzt haben wir keinen richtigen Edge-Nachfolger für, wenn Judon verletzt ist. Das wäre vielleicht einer gewesen.
Ja, wir haben ja Keon White geholt dieses Jahr.
Okay, ja, stimmt, er ist da, aber
ja.
Er ist im Team, das ist schon mal gut.
Er ist da, er ist im Team und er fährt Fahrrad.
Vielleicht eine zweite Sportart für ihn.
Ja, dafür ist er zu schwer wahrscheinlich. Also, es war jetzt ein bisschen Trash-Talk.
Oh, Nickels, heute bist du perfekt, heute bist du ja on fire.
Es war ein bisschen Quatsch-Talk. Aber Draft und GM und alles das, ja, was darum präsent ist, da hat Bill Belichick auf jeden Fall kein gutes Händchen bis jetzt.
Und in den letzten Jahren nicht mehr, ja.
Genau, und auch in der Free Agency, da fängt es ja auch an. Oder das ist ein anderer Punkt, wo es wehtut als Fan.
Ja, ich meine, wir hatten es ja eben kurz angerissen, so Spieler wie, der so elektrisierend war wie bei den Titans, Jonnu Smith, hat bei uns nichts hingekriegt.
Chiefs.
Bei den Falcons.
Chiefs.
War nicht bei den Titans?
Ach, Jonnu Smith. Ich habe Juju Smith verstanden.
Achso, Jonnu Smith, genau, Entschuldigung. Jonnu Smith. Ja. Juju Smith ja auch, also kann man ja beide zusammen sagen. Ja. Jonnu Smith bringt bei den Falcons teilweise ja mehr Yards als Kyle Pitts. Dann Juju war das Jahr davor bei den Chiefs echt stark. Bei uns gar nicht vorhanden. Dann Nelson Agholor ist auch schon wieder nicht da. Dann wen haben wir noch geholt? Devontae Parker. Devontae Parker spielt auch keine große Rolle. Das ist halt alles sehr dünn, was wir da akquiriert haben. Und es kam ja kein großer Input daraus. Ja, Bourne war guter Input. Hunter Henry war guter Input. Aber das war's. Klar, Judon ja, damals.
Genau. Es kam auch ein Kyle Van Noy kam noch mal für ein Jahr zurück. Ein Jamie Collins kam noch mal zurück. Alles gut. Es waren ja auch Defense-Spieler. Die Defense hat die letzten Jahre abgerissen. Gar kein Thema. Aber gerade das, was wir in der Offense geholt haben, das war nicht gut. Aber auch da müssen wir aufs Coaching zurück. War es nicht gut, weil die Spieler nicht gut genug waren oder war es nicht gut, weil das Coaching nicht gut genug war? Und wenn man sieht, dass Agholor bei den Ravens Bälle fängt, Touchdowns fängt und Jonnu Smith mit der beste Offensive oder Skillplayer ist bei den Falcons, dann glaube ich eher, es liegt nicht an den Spielern, sondern einfach am System.
Ja.
Es kommt mir so ein bisschen vor, als wären wir als Patriots gerade so ein bisschen wie der HSV oder wie Schalke, dass die Spieler weggehen besser wären.
Heute haben wir aber echt viele Fußballanekdoten drin. Also das ist ein sauguter Vergleich. Das ist nämlich genau das. Die Spieler gehen bei uns weg. Und ich meine, Volk spielt ja auch echt stabil bei den Titans. Das ist vollkommen richtig.
Ja, der war ja auch stabil bei uns. Also
ja,
gut, er war ja wenigstens stabil bei uns. Und dass du ihn dann gehen lässt und die Katze aus dem Sack quasi holst für einen Viertrunden-Pick. Verstehe ich nicht. Also, was machen wir jetzt mit Bill Belichick?
Ich meine, er hat noch ein paar Spiele, um was zu zeigen. Aber ich meine, klar, es ist Bill Belichick. Es ist einer der erfolgreichsten Head Coaches aller Zeiten. Er hat so viel für die Patriots gemacht. Es sind jetzt ein paar harte Jahre gewesen, vorher mit Cam Newton, jetzt die Jahre mit Mac Jones. Es war jetzt mal ein paar schwere Jahre. Das ist natürlich auch schwer für die Fans. Kann da auch irgendwo den Unmut dann mal verstehen. Trotzdem, klar, dieses In Bill We Trust ist so ein bisschen angeknackst. Ich finde, dass wir, also an sich würde ich sagen, wir behalten Bill, wenn er aber dazu bereit ist, dass die Patriots sich verändern halt, weil so wie es jetzt gerade aussieht, kann es ja nicht weitergehen. Das müsste er ja auch selber wissen. Und es ist keine Schande, sich junge, neue, innovative Hilfe zu holen, um vielleicht auch einfach einzugestehen, so ja, vielleicht brauchen wir einfach ein paar neue Leute. Und er ist, wie gesagt, er ist immer noch einer der besten Coaches. Und dann denke ich, würden wir schon einen guten Schritt vorangehen. Oder man wählt halt die radikale Alternative und sagt, okay, ey, danke dir für die ganze Zeit, du bist der Beste, aber wir wollen was Neues, wir wollen was anderes. Genau. Ich kann mich da persönlich jetzt nicht entscheiden, was ich lieber will.
Was ich will und was ich mir erhoffe, das sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe bei mir. Also was ich will, ist, dass Bill Belichick noch bei uns bleibt, seine Rekorde holt, aber sich halt auch eingesteht, ey, wir brauchen einen GM, ich kann das nicht mehr alles alleine und auch in der Defense, dass ich vielleicht da auch ein bisschen was abtrete an Verantwortung. Das wäre mein Wunsch. Und du sagtest es auch gerade, dass es keine Schande ist, wenn man sich ein bisschen junge Hilfe holt. Pete Carroll ist, glaube ich, sogar fast gleich alt wie Bill Belichick. Der hat sich auch Hilfe geholt von einem jungen OC wo?
Ich habe seinen Namen auch gerade
nicht aufgeschrieben. In Seattle. Ich habe gerade das Team gesucht.
In Seattle.
Ah. Oder auch ein Ron Rivera, der auch die 60, glaube ich, vorne stehen hat. Der hat sich Eric Bieniemy geholt. Das ist absolut gar keine Schande. Und ich finde, dass wir auf jeden Fall eine Veränderung brauchen im Spielsystem, in der ganzen Culture, der Franchise. Und dann kann von mir es auch ein Bill Belichick bleiben. Aber ich sehe es gerade irgendwie nicht. Ich glaube wirklich, es geht auseinander. Und wir bauen da was Neues auf. Wir stellen uns neu auf. Und tatsächlich ist das aber auch ein Szenario, was mich reizt. Ich würde mir diesen Neuanfang wünschen.
Ja, das wäre natürlich, ich sag mal so, wir hatten dir kurz darüber geschrieben, es wäre so wie bei Madden. Man wählt da ja immer so eines der schlechteren Teams aus und man sagt, ja, man baut jetzt alles um, man holt sich neue Spieler, man macht daraus was richtig Cooles. Es wäre natürlich was Spannendes. Ich weiß nicht, ob alle Patriots-Fans damit so komfort gehen würden, was ich natürlich auch verstehen kann. Aber es wäre natürlich super spannend. Also ja, Veränderung kann echt cool sein, aber kann auch böse in die Hose gehen.
Richtig, richtig. Justin, wie alt bist du? Oder wann bist du geboren? In welchem Jahr?
Oh, willst du das nochmal aufreißen? 2000er bin ich.
So, weißt 23. du, seit wann? Weißt du, seit wann Bill Belichick Trainer der Patriots ist?
2000?
Das ist richtig.
Das ist ein Zeichen.
Du kennst gar keinen anderen Head Coach. Aber ich muss sagen, ich kenne auch keinen anderen Head Coach aus der aktiven Zeit, wo ich gucke. Von daher sind wir da auf demselben Level.
Ja, also, ich gucke seit 2014, ja. Also.
Ja.
Ich kenne nichts anderes.
Also so einer von den klassischen Erfolgsfans quasi. Nein, Quatsch.
Fair.
Also halten wir fest, es war jetzt ein bisschen viel hin und her. Bill Belichick, immer noch beliebt, immer noch anerkannt, aber wir wollen so ein bisschen Veränderung, sei es mit oder sei es ohne ihn. Das ist jetzt die Frage, die andere klären müssen. Kommen wir zum Ende und gucken uns nochmal den restlichen Spielplan an. Wir haben es schon genug erwähnt, wir spielen das nächste Spiel in New York gegen die Giants. Und ich habe den Case aufgemacht, dass wir zu gut sind, um da zu verlieren.
Ich habe, was habe ich auf Twitter gelesen? Der Toilet Bowl.
Das gab es schon viele dieses Jahr. Ich erinnere mich, ganz am Anfang der Saison gab es die Broncos gegen die Bears. Das war auch ein Toilet Bowl.
Ja, es ist jetzt nicht das ansehnlichste Spiel, glaube ich, aber ich gehe mit dir mit, dass wir sind zu gut. glaube ich, um, also wir werden das gewinnen, denke ich. Ich meine, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Tyrod Taylor zurückkommt, aber wenn, dann spielen die mit Tommy DeVito.
Oh je.
Und
Tommy DeVito gegen Bailey Zappi.
Das QB-Duell, worauf wir alle gewartet haben, oder?
Absolut.
Ja. Ich denke, dass wir das gewinnen werden, weil die Giants sind auch am Boden, genauso wie wir, aber ich glaube, dass wir dann immer noch das bessere Team sind, um das zu gewinnen.
Gut, wir spielen, wie gesagt, bei den Giants, zu Hause gegen die Chargers, bei den Steelers, dann spielen wir zu Hause gegen die Chiefs, dann geht's nach Denver, dann geht's nach Buffalo und zum Saisonabschluss am 6. Januar spielen wir zu Hause gegen die Jets.
Wo wahrscheinlich Aaron Rodgers wieder dabei sein wird.
Ganz genau. Ich persönlich sage, wir gewinnen nur noch gegen die Giants und, falls Rodgers nicht spielt, gegen die Jets. Also wir holen höchstens noch 2 Siege und wenn Rodgers spielt, nur noch 1 sogar. Und dann picken wir Top 3.
Vollkommen richtig.
Und das, das ohne tanken. Ich will das Wort jetzt einfach nur noch mal kurz in den Mund nehmen, aber ich will es nicht umsetzen. Also ich glaube tatsächlich, dass wir einfach nicht mehr reißen können.
Ja, das ist genau die gleiche Einschätzung, habe ich auch.
Selbst gegen eine Mannschaft wie Denver, die jetzt nicht wirklich überragend ist. Oder auch Pittsburgh. Also Pittsburgh hat einen besseren Rekord. Die wissen, glaube ich, selbst nicht, wie sie so stehen. Ne? Aber ich glaube, selbst da haben wir keine Chance.
Denver ist gerade im Kommen.
Absolut.
Die haben sich gefangen. Ja. Und wenn die weiter diese Erfolgskurve haben, sind die gegen uns sowieso weit über uns.
Also Russell kocht wieder ganz gut. Ne?
Ja, das stimmt.
Das eine war Bahnhofsküche und mittlerweile so geht es ein bisschen hoch. Mittlerweile ist er in der Kantine angekommen. Ne? Also es geht in die Sterne-Kategorie, vielleicht, wenn es so weitergeht. Ja, Denver ist auf jeden Fall im Kommen. Über die Chiefs muss man nichts sagen. Buffalo, das Hinspiel haben wir gewonnen, ne? Aber wir gewinnen nicht zweimal gegen die in einer Saison, auch nicht in Buffalo, das glaube ich nicht.
Nee,
Chargers werden uns offensiv den Arsch aufreißen quasi, also deren Offensive meine ich. Chiefs genauso. Also ich sehe höchstens 2 Siege noch. Ich glaube, wir beenden die Saison mit einem 4-13 oder mit einem 3-14.
Ja, gehe ich voll mit.
Gut. Gut.
Das Dann war's. Dann sind wir eigentlich durch, oder? Ich möchte noch eine Sache nochmal betonen.
Ja.
Nur das für die treuen Fans, die jetzt sogar noch dabei sind. Bitte nicht vergessen, Folge 149, Nichols hat gesagt, falls Josh Dobbs nächstes Jahr ein Spiel für die Patriots starten sollte, rasiert er sich die Augenbrauen ab. Ich möchte das nur noch mal ins Gedächtnis rufen.
Und was ist, wenn nicht?
Ja gut, die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht für uns startet, ist deutlich zu hoch.
Nein, alles gut.
Dann gebe ich dem Bier aus.
Wow. Nein, brauchst du nicht. Alles gut. Nein, ich gehe zu meinem Board. Das machen wir dann. Ach, herrlich.
Sehr schön.
Gut. Dann würde ich sagen.
Dann würde ich sagen, Feierabend.
Machen wir ein Schleifchen drum. War ein langes
Perfekt.
Ding heute.
Oh ja,
und, ich sehe es gerade. Ja, würde ich sagen.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Schönen Abend, schönen Morgen, gute Nacht, je nachdem, wann ihr es hört, und vor allem schönes Wochenende.
Schönes Wochenende. Ciao.
Ciao, ciao.